Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen und ein Wort und ein Kapitel aus dem ersten Samuelbuch. Wir machen also Fortsetzung in unserer Reihe über das erste Samuelbuch. Und wir kommen heute zu Kapitel 21. 1. Samuel, Kapitel 21. Und David machte sich auf und ging. Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Achimelech. Achimelech aber kam David bestürzt oder auch ängstlich entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein? Und es ist kein einziger Mann bei dir. David sprach zu Achimelech, dem Priester: Der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt: Lass niemand wissen, warum ich dich gesandt habe und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dahin bestellt. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was sonst vorhanden ist. Der Priester antwortete David und sprach: Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot, wenn die Leute sich nur der Frauen enthalten haben. Da antwortete David dem Priester und sprach: Die Frauen waren uns schon gestern und vorgestern versagt, als ich auszog. Auch waren die Leiber der Leute rein, obwohl dies ein gewöhnlicher Auftrag ist. Um wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da, außer den Schaubroten, die man vor dem Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. An jenem Tag war aber dort vor dem Herrn ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen, der hieß Doeg, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. Und David fragte Achimelech: Gibt es nicht irgendeinen Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Der Priester antwortete: Das Schwert Goliaths, des Priesters, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, das liegt hinter dem Ephod in ein Gewand eingewickelt. Wenn du das für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes hier außer diesem. David sprach: Es gibt nicht seinesgleichen, gib es mir. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul, und er kam zu Achis, dem König von Gat. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen: Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende? Diese Worte nahm sich David zu Herzen, und er fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Knechten: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr ihn denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hier gebracht habt, damit er bei mir tobt? Sollte der in mein Haus kommen? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, mit diesem Kapitel beginnt das eigentliche Flüchtlingsdasein Davids. Wir können dieses Kapitel also überschreiben mit auf der Flucht. Oder die Flucht Davids, sie beginnt. Zunächst führt sein Weg nach Nob, das ist von Bethlehem aus gesehen, Richtung Norden und danach nach Gat, in das Land der Philister, also zum Erzfeind des Volkes Gottes. Und von diesem Umherirren spricht David in Psalm 56, von diesem Umherirren, das nun beginnt. Der sagt, der Mensch wütet gegen mich. Meine Widersacher, sie wüten gegen mich den ganzen Tag. Viele bekriegen mich voller Hochmut. Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Und dann weiter. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch oder auch in deinen Krug. Verfolgung, fliehen, umherirren, Tränen. Die werden in diesem 56. Psalm zusammengenannt. Und genau das gehört für die nächsten Jahre zum Leben Davids. Normalerweise ist es Gericht, wenn Menschen umherirren müssen. Es ist Gericht, keine Wurzeln zu haben. So steht es bereits über Kain geschrieben. Nachdem er seinen Bruder Abel ermordet hatte, hatte Gott zu ihm gesagt, ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Der König Salomo, der Sohn Davids, er wird einmal feststellen, wir lesen es in den Sprüchen, Kapitel 27, Vers 8. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flieht, so ist ein Mensch, der aus seiner Heimat entflieht. Ich meine, diese Aussage wird das umherirrende Leben einem Leben im Nest gegenübergestellt, in Geborgenheit, in Ruhe, in Sicherheit, in Stabilität. Wenn man umherirrt, dann sind die Sitten, dann ist auch die Moral in Gefahr. In bestimmten Stadtteilen, namentlich von Großstädten, da ist das Gang und Gäbe, dass Menschen herumirren, herumschwärmen. Solche Gegenden werden in der Regel dadurch nicht besser. Wer umherirrt, der entzieht sich der sozialen Kontrolle. Nicht bei Kontrolle denken wir zunächst an etwas Negatives. Aber soziale Kontrolle hat auch die Funktion des Aufeinander-Achthabens. Und das ist auch etwas Positives. Übrigens auch in der Gemeinde. Habt aufeinander Acht. Derjenige, der umherschweift, umherirrt, er hat gleichsam die Moral, die Sitte in seine eigenen Hände genommen. Oder besser gesagt, er ist sein eigener Sittenmeister geworden. Und er versucht dann durch Schaden und Schande weise zu werden. Aber das ist erfahrungsgemäß verbunden mit viel Leid und Tränen. Nicht wahr? Zunächst meint man ja so ein Leben des Umherirrens, wo man keine Wurzeln hat. Das ist etwas Tolles, da hat man Freiheit, das ist Abenteuer. Aber blicken wir hinter die Fassade, dann wird etwas anderes offenbar. David hat hier in unserem Kapitel genau diesen Lebensstil notgedrungen übernehmen müssen. Und er musste diese Lebensform fernab von seiner Heimat, fernab von dem Ort, wo er sich eigentlich zu Hause fühlte, noch lernen. Und gleich hier zu Beginn seiner Flucht beging David zwei große Fehler. Den einen in Nob und den anderen dann in Gat bei den Philistern. Was machte er da verkehrt? Nun, bevor ich darauf eine Antwort gebe, will ich zunächst auf etwas anderes hinweisen, nämlich auf das, was wir dann gleich zu Beginn des Kapitels lesen. Dort lesen wir: Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Achimelech. Achimelech aber kam David bestürzt oder ängstlich entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein? Und es ist kein einziger Mann bei dir. Ich weiß nicht, ob wir uns noch daran erinnern, aber vor einiger Zeit in Kapitel 16 lasen wir so etwas Ähnliches. Da ging der Samuel nach Bethlehem. Und die Ältesten Bethlehems kamen dem Samuel entgegen und fragten ihn: Was bedeutet dein Kommen? Ist es Friede? Oder haben wir irgendetwas verkehrt gemacht? Müssen wir uns vor irgendwem in Acht nehmen? Und hier ähnlich, als David nach Nob kommt. An solchen Zügen in den Berichten kann man merken, was damals in Israel für unsichere Zeiten herrschten. Die Menschen, sie waren nervös. Sie waren ängstlich, schreckhaft, misstrauisch, argwöhnisch. Was passiert jetzt wohl? Warum ist er jetzt wohl da? Nicht wahr? Eigentlich hat Gott die Regierung, früher sagte man die Obrigkeit, eingesetzt, damit die Menschen ein ruhiges, ein stilles Leben führen können. Das ist der Sinn, wozu Gott diese Institution gegeben hat. Und aus diesem Blickwinkel, aus dieser Perspektive ist der Argwohn, der hier zum Ausdruck kommt, gegenüber einem aus dem Bereich Sauls, so meinte jedenfalls Achimelech, durchaus als Kritik an den damals Herrschenden zu verstehen, auch an Saul. Eigentlich sollte in Israel ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum in Frieden sitzen. Das war die Perspektive, die dann später die Propheten immer wieder verkündeten. Aus dieser Warte gibt es fast keine härtere Verurteilung von Sauls Regierungstätigkeit als eben diesen Hinweis auf die Ängstlichkeit, auf den Argwohn der Menschen. Diese Ängstlichkeit, sie spiegelt die damalige Herrschaftssituation wider, in der natürlich dann auch Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben. Übrigens war das Misstrauen gegenüber den Regierenden keineswegs unberechtigt. Im folgenden Kapitel werden wir das noch lesen. Saul ließ dann alle Priester von Nob umbringen. Und er ließ die ganze Stadt ausradieren. Der eigene König. Es hat den Anschein, als wenn Achimelech die Situation fast vorausgefühlt hatte. Ein guter Regent wird in der Heiligen Schrift mit einem Hirten verglichen. Mit einem Hirten, bei dem sich die Schafe sicher fühlen, auch zufrieden sind. Das war hier zur Zeit Sauls völlig anders. Ursprünglich wollte das Volk ja einmal einen König, der sie vor den Feinden beschützte, der ihnen Sicherheit gewährte. Aber davon war schon längst nicht mehr die Rede. Vielmehr war Saul selbst, die Regierung selbst, zu einem Problem geworden. Nicht nur Könige werden in der Bibel auf das Bild eines Hirten gewiesen, sondern auch Leiter in der Gemeinde, Älteste. Der spätere Saulus, als er dann schon Paulus heißt, der forderte einmal die Ältesten von Ephesus auf: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Achten wir auf die Reihenfolge. Zunächst habt Acht auf euch selbst und dann auf die Herde. Wenn ein Pastor nicht auf sich selbst achtet, wenn ein Ältester nicht den Kampf gegen sich selbst kennt, dann wird er auch den Kampf gegen sündige Entwicklungen in der Gemeinde nicht führen können. Dann blickt jeder auf seinen eigenen Vorteil. Dann herrscht langsam Willkür. Dann achtet jeder auf seine eigenen Interessen. Dann stehen auch die Schafe gegeneinander. Und anstelle von Stabilität kommt es dann auch unter den Menschen zu Nervosität. Hirten, sie sind dazu da, dass die Schafe sich sicher fühlen. Regenten in einem Staat, Älteste in der Gemeinde, Eltern in der Familie. Sie haben für Stabilität zu sorgen. Wie viel innere Unruhe, Panikhaftigkeit, Ängstlichkeit unter den Menschen rührt nicht daher, dass sie genau diese Stabilität, diese soziale Stabilität nicht mehr haben. Aber nun zurück zu der Frage, was machte David denn nun verkehrt in Nob? Bestand sein Fehler darin, dass er die Schaubrote aß? Antwort: Nein. In der ersten Schriftlesung lasen wir einen Abschnitt aus Matthäus 12. Dort hatte Jesus seine Jünger, die am Sabbat Ähren auflasen, mit dem Schaubrote essenden David verglichen, entschuldigt. Nicht das Auswechseln der 12 Schaubrote, die von Woche zu Woche im Heiligtum lagen und dann jeweils am Sabbat ausgetauscht wurden. Das war üblich, aber normalerweise durften diese Schaubrote nur die Priester essen. Und indem Jesus auf dieses Ereignis bei dem Sabbatkonflikt mit den Pharisäern hinweist, macht er deutlich, dass er für eine rigorose, judaisierende Sabbatheiligung nicht zu gebrauchen ist. Im Gegenteil, was sagt Jesus in Matthäus 12? Wenn ihr wüsstet, was es heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Ja, der Sabbat, Sonntag für uns heute, soll geheiligt werden. Aber Jesus weist auch darauf hin, dass es Ausnahmen gibt. Und von solchen Ausnahmen wollten die Pharisäer nichts wissen. In der heutigen Zeit hat man den Eindruck, die Ausnahme scheint zur Regel zu werden. Nicht frei nach dem Satz von Kierkegaard: Jeder Mensch ist eine Ausnahme. Jesus kennt die Regel des Sabbats. Aber er weiß auch, wozu, zu welchem Zweck der Sabbat gegeben ist, nämlich als ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Und aus dieser Perspektive beurteilt Jesus das Essen der Schaubrote durch David als richtig. So sah es auch damals der Priester Achimelech. Allerdings erkundigte sich der Priester nach einem Minimum von kultischer Reinheit. Der sexuelle Umgang machte im alten Bund Mann und Frau für den darauffolgenden Tag unrein. Übrigens ist das auch ein Hinweis darauf, dass das Alte Testament gegenüber der Sexualität in der Ehe keineswegs so unbefangen urteilt, wie das gelegentlich behauptet wird. Im Neuen Testament macht sexueller Umgang nicht mehr für den nächsten Tag unrein. Aber ich weise darauf hin, dass auch im Neuen Bund die Anweisung gilt, dass ein jeder im sexuellen Umgang in Heiligung und Ehrbarkeit handeln soll, nicht in leidenschaftlicher Lust. So schreibt es der Apostel Paulus an Eheleute in 1. Thessalonicher Kapitel 4 in den Versen 4 und 5. Und das ist nicht die einzige Stelle, in der der Apostel Paulus dieses Thema sehr offen und sehr deutlich anspricht. Enthaltung, Enthaltsamkeit, das gehört auch zur Heiligung. Die Heilige Schrift, sie kennt durchaus eine punktuelle sexuelle Enthaltung auch für Verheiratete. Das Wort Gottes, es kennt kein ungezügeltes sexuelles Miteinanderumgehen, auch nicht bei Verheirateten. Aber nochmal die Frage, was war jetzt der Fehler, den David gemacht hatte hier in Nob? Zu Beginn seiner Flucht. Nun, der Fehler Davids, er bestand darin, dass er Abimelech in eine Sache hineinzog, ohne dass Achimelech wusste, was wirklich ablief. Das war nicht nur ungeschickt, was David hier tat, sondern es war ganz einfach gelogen. Vergessen wir das nicht, es war gelogen. Nicht seine Behauptung, dass der König, also Saul, ihm diesen Weg nach Nob befohlen habe und er wegen der Eiligkeit kein Brot mitnehmen konnte und keine Waffen, das war schlicht gelogen. Das stimmt einfach nicht. Natürlich hätte Achimelech hier misstrauisch werden können. Es wird uns übrigens immer wieder überraschen, wenn wir feststellen müssen, was Menschen an Informationen von anderen Menschen schlucken, die sie mögen oder denen sie vielleicht Vertrauen entgegenbringen oder entgegenbringen möchten. Aus dem folgenden Kapitel 1. Samuel 22 geht hervor, dass David den Priester Achimelech auch darum bat, Gott den Herrn für ihn zu befragen. Möglicherweise war das der Grund, warum David ausgerechnet nach Nob kam, in diese Priesterstadt. Denn Brot und Waffen hätte er natürlich auch woanders sich verschaffen können. Aber diese Aktion, den Priester Achimelech für seine Zwecke zu instrumentalisieren, ihm nicht die Situation, in dem er, also David, sich befand, zu schildern, das war ganz einfach unaufrichtig. Wenn David dem Achimelech klaren Wein eingeschenkt hätte, hätte der Priester die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden, was er tut. Denn dass Achimelech angesichts des Hasses von Saul etwas riskieren würde, wenn er sich auf die Seite von David stellen würde, das musste ihm ganz einfach klar sein. David, er sieht kurz darauf, dass ich hier nach Nob gegangen bin, das war ein riesengroßen Fehler. Vers 22 von Kapitel 22 berichtet David darüber. Er sagt, ich wusste wohl an jenem Tag, als Doeg, der Edomiter dort war, dass er es Saul gewiss sagen wird. David erahnte also sofort, dass die Anwesenheit von Doeg nichts Gutes bedeuten konnte. Wir müssen uns das so vorstellen, David sieht den Doeg und sofort durchzuckt es ihn und denkt, jetzt ist aus. Das war so nicht geplant. Selbst unsere Reue, unsere Einsicht, dass wir etwas Verkehrtes getan haben, führt eben nicht dazu, dass die Sache ungeschehen wird. Und schon gar nicht hatten dem David hier die Lügen weitergeholfen. Natürlich wird man sagen müssen, dass der Hauptverantwortliche für die spätere Ermordung der Priester in Nob Saul war, ganz klar. Aber David spricht sich nicht frei. Er sagt später zu dem Sohn von Achimelech, zu Abjatar, ich bin schuldig an den Seelen aus dem Haus deines Vaters. David war nicht die Ursache der Ermordung der Priester, aber er war der Anlass. Und insofern, von daher, übernimmt David eine Teilschuld von dem, was mit den Priestern dann geschah, als sie ermordet wurden. Und diese Schuldübernahme, ja, sie ist ein geistlicher Zug im Leben Davids. Daraus wird deutlich, dass David Schuld einsehen kann. Er kann deswegen Schuld einsehen, weil er aus der Vergebung lebt. Ich war denn nur dann, wenn man aus Vergebung lebt, kann man überhaupt Schuld erkennen, anerkennen und sich dann demütigen. Und wenn wir noch kurz bei diesem Schuldbekenntnis Davids bleiben wollen, dann fällt auf, dass er nicht nur sagt, er sei schuldig, sondern dass er in diesem Zusammenhang über das nun wirklich verbrecherische Tun eines Saul völlig schweigen kann. So etwas macht ein Schuldbekenntnis immer überzeugend, authentisch, echt. Das Evangelium der Vergebung, es macht es möglich, dass Schuld zu bekennen nicht mit einer Aufrechnung verbunden ist, was der andere alles Böses getan hat, sondern dass man seine Schuld bekennt, ohne dass man zugleich wieder Ankläger von jemand anderem sein muss. Und der Fehler in Nob war, dass David den Achimelech missbrauchte. Er informierte ihn nicht, er weihte ihn nicht in die wirkliche Situation ein. Und so war die Wahl des Achimelech für David arglos. Es war nicht wirklich frei. Was für ein Unterschied zu unserem Herrn und Heiland, zu Christus. Als einst der hohe Priester Jesus bei seinem Verhör ihn fragte über seine Jünger und über seine Lehre, da antwortete Jesus dem hohen Priester, was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, die wissen das, was ich gesagt habe. Mit anderen Worten, alles, was ich gesagt habe, das habe ich öffentlich gesagt. Da ist keine geheime Botschaft für einen kleinen Zirkel. Jesus gibt seinen Befehl auch seinen Jüngern, was ihr hört, ins Ohr. Das ruft aus von den Dächern, Matthäus 10. Der Herr Jesus, er bezieht uns immer ein, er informiert uns. Und wenn die Obrigkeiten, wenn die Mehrheit der Menschen ihn und das Evangelium verachten werden, ja ihn hassen werden und auch die Seinen hassen werden, Jesus sagt es vorher. Sie werden euch hassen, die Welt, sie wird euch hassen. Johannes 15. Da kommt einmal ein Mann zu Jesus und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Da sagt Jesus, überschlage die Kosten. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Mit anderen Worten, Christus, auch er, der große Umherstreifende hier auf dieser Erde, er hatte das Gesetz Gottes auch in dieser Situation in seinem Herzen geschrieben. Und als er auf dieser Erde umherirrte, da macht er keinen Gebrauch von unserer Arglosigkeit. So nach dem Motto, ich verrate dir nicht alles, was kommen wird. Sondern wenn er sagt, ich muss heute in dein Haus einkehren, wie er es einst zu dem Zöllner gesagt hat, dann weißt du, wen du da in dein Haus bekommst. Das Reich Gottes, es ist kein Reich von Geheimniskrämerei. In seinem Verhalten gegenüber Achimelech hatte sich David wahrlich nicht als ein schattenhaftes Vorbild von Christus erwiesen. Ja, und dann in Gat. Man rätselt eigentlich, wenn man das so liest, warum David nun ausgerechnet zu den großen Erbfeinden des Volkes Gottes geht, zu den Philistern. David, was hast du eigentlich bei den Philistern zu suchen? War das eine Überreaktion? Im Sinn, naja, wenn Saul gegen mich ist, dann gehe ich halt auch zu seinem Feind. Später wird David das Gleiche noch einmal tun, in 1. Samuel 27, dann mit einer ganzen Schar von Männern mit 400 Mann. Warum macht David das? Nirgendwo in der Bibel wird etwas Positives über die Philister gesagt. Und auf diese Frage, warum David das macht, wir bekommen keine Antwort. Wir wissen darüber ganz einfach nichts. Und tatsächlich wird uns ja auch nur ein sehr geringer Prozentsatz der Fragen, die wir an die Bibel haben, auch beantwortet. Und es ist immer auch besser zu hören auf das, was uns die Bibel sagt, als Fragen zu stellen, die uns die Bibel aus welchem Grund auch immer nicht sagt, keine Antwort darauf gibt. Denn meistens sind wir mit unseren Fragen nicht bei dem, was wir eigentlich hören sollten, was der Heilige Geist uns eigentlich mitteilen will. Aber aus welchem Grund auch immer, David, er geht zu den Feinden des Volkes Gottes, er geht nach Gat. Und für ihn muss dieser Grund, gerade dorthin gegangen sein, so schwer gewogen haben, dass er darüber den Aspekt vernachlässigte, dass eben die Philister, die Feinde Gottes waren. Er sah gleichsam über diese Feindschaft hinweg. Und das Auffallende ist nun, dass die Philister selbst keineswegs über diese Feindschaft hinweg sahen. Die Philister, sie sahen in David nicht einfach einen Menschen, sondern sie sahen ihn als Israeliten, als Teil des Volkes Gottes. Und keineswegs als irgendein Teil des Volkes Gottes, sondern als einen wichtigen Teil des Volkes Gottes. Sie wussten, sie hatten das noch im Hinterkopf, dass man einst gesungen hatte, ist dieses nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen, aber David seine Zehntausende? Wir erinnern uns, als dieses Lied in Israel von den Frauen und Mädchen angestimmt wurde, da wurde Saul richtig tief sauer. Und er sagte, bald gehört ihm noch die Königsherrschaft. Achten wir mal, was Sie hier lesen in Vers 11 oder auch Vers 12, das hängt von der Übersetzung ab, die Sie haben. Da sagen hier schon die Philister, ist das nicht David, der König des Landes? Sie hatten schon begriffen, was da abgeht, was da abläuft. Die Feinde, des Volkes Gottes. Oder denken wir an den Besessenen in der Synagoge von Kapernaum. Gerade dieser Dämonisierte, er wusste sehr genau, wer Jesus ist. Ich weiß, dass du der Heilige Gottes bist. Halten wir dieses eine fest. Wenn wir mit Menschen in der Welt umgehen, gerade mit denen, die das Evangelium hassen und uns vornehmen, wir wollen den Unterschied zwischen dem Glauben und dem Unglauben einfach mal wegdrängen, wegdrücken, vergessen. Die Ungläubigen vergessen es nicht. Wenn wir die Nichtchristen einfach so als Menschen neutral sehen wollen, wir sollten uns klar machen, dass die Nichtchristen uns weiter als Christen sehen. Bei den Nichtchristen ist sehr häufig das Bewusstsein der Antithese zwischen Reich Gottes und Reich der Welt klarer, deutlicher, auch wenn sie es zuweilen hinter Freundlichkeit verbergen. Das ist dann auch das zweite Beschämende für David, dass die Philister hier viel weniger unbefangen sind als David. Die Kinder der Welt, sie denken viel schärfer über die Wirklichkeit nach als die Kinder des Lichts. So sagt es Jesus einmal in Lukas 16. Und als David feststellen muss, als er nun bei den Philistern ist, in den Händen der Philister, dass die Philister durchaus wissen, wer er ist, da packte ihn die Angst. Nicht Vers 13. David nahm sich die Worte der Philister zu Herzen und er fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. David, ihn packte die Angst in dieser Situation. Meine Brüder und meine Schwestern, wir können dieses 21. Kapitel von 1. Samuel folgendermaßen zusammenfassen. Gott zeigt hier dem David an zwei Stationen, und zwar durch seine Sünde, durch seine Schande, durch seine Beschämung hindurch, wie gefährlich das Umherirren ist. David, was dich jetzt erwartet, das ist alles andere als ein Spaziergang. Vergiss das nicht. Und da musst du es lernen, gerade in dieser Situation, äußerst achtsam, äußerst behutsam zu sein, im Vertrauen auf den Herrn. Seht, es geht genau um das, was wir in Psalm 56, Vers 4 lesen. Dort sagte David, wenn mir Angst ist, dann vertraue ich auf den Herrn. Dann vertraue ich auf dich, so sagt es David da. Das Umherirren in dieser Welt ist die Zeit der Angst. In der Welt habt ihr Angst. So verheißt Jesus es auch, kurz bevor er selbst ans Kreuz geht. Aber es ist auch die Zeit, in der wir das Vertrauen auf Gott, den Herrn, lernen können. Auf Gott vertraue ich. Ich fürchte mich nicht. So geht es gleich weiter in Psalm 56. Und dann noch einmal Psalm 56, Vers 12. Auf Gott vertraue ich und ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir tun? Das hatte David gelernt. Durch seinen Fall, durch seine Sünde, durch seine Schmach hindurch. Nein, David ist jetzt nicht unangefochten weitergegangen. Auch bei Gad, bei den Philistern, da nimmt er Zuflucht dazu, dass er sich für ein bisschen irre darstellt, nicht ganz klar im Kopf. Man hat gelegentlich behauptet, bei Geisteskranken, da sei es so, dass die Menschen damals eine gewisse heilige Scheu gehabt haben und deswegen so diese Leute ihre eigenen Wege gehen ließ. Mag sein, dass das der Fall ist. Aber was wir hier von Achis lesen, das war keineswegs eine heilige Scheu, sondern das war tiefster Zynismus im Sinn von, an Idioten habe ich doch keinen Mangel. Achis tut so, als ob die Sammlung der Blödmänner, mit denen er schon ohne weiteres umgeben ist, durch David nur um ein weiteres Exemplar erweitert worden ist. Nun, das war keineswegs freundlich zu seinem Hofpersonal, das doch alles daran setzte, David zu ergreifen. Ich glaube auch nicht, dass Achis sehr geliebt war bei seinem Personal. Aber das braucht uns hier jetzt einmal nicht weiter zu beschäftigen. Auffallend ist, dass David bei dieser Situation hier in Gath zwei Psalmen dichtete. Also was wir hier in 1. Samuel 21 lesen, da erfahren wir gewissermaßen die Außenseite. Und dann finden wir zwei Psalmen genau über diese Situation. Psalm 56, wir haben ihn gelesen. Und den anderen, das ist Psalm 34, den wir gesungen haben, beziehungsweise noch weiter singen wollen. In Psalm 56 schildert David die Situation folgendermaßen. Er sagt, Vers 7, sie rotten sich zusammen. Sie verstecken sich, sie beobachten, sie beäugen meine Tritte. Und David muss lernen, in dieser Situation auf sich selbst Acht zu geben. Vielleicht ist es gut. Nun, da die Gemeinde Gottes immer mehr in einer Situation lebt, in einer gesellschaftlichen Situation lebt, in der sie sich keineswegs mehr geborgen fühlen kann, wo sie nun wirklich, wirklich in der Welt lebt, dass sie sich warnen lässt. Das in der Welt sein wird vielleicht erst nun gut wahrgenommen, was das bedeutet. Und dann vergesse man nicht, dass wir nicht von der Welt sind. Wie sagt es David? Ich werde in Gott rühmen, das Wort. Im Herrn will ich rühmen, das Wort. So betet dieser Umherirrende, dieser Umherschweifende. Aber in all diesem Umherirren, in all dieser Schuld, dieser Scham, dieser Schande, ist doch in diesem Kampf auch wieder zu erkennen, die Erfahrung Davids. Gott bewahrt mich. Gott hält mich. Gott beschützt mich. David bekennt, Gott erzählt, wie oft er fliehen muss. Gott ist es, der meine Tränen, so sagt es David, in seinem Schlauch, in seinem Krug aufbewahrt. Und werfen wir, wenn wir wollen, noch einen Blick auf Psalm 34. Dort bekennt David in Vers 5, als ich den Herrn suchte, da antwortete er mir. Das ist auch die Erfahrung eines Verfolgten, eines Umherschweifenden. Gott rette mich aus allen meinen Ängsten und Schrecknissen. Als David den Elomiter Doeg sah und es ihn durchfuhr, das sieht böse aus. So dachte er. Und als er dann in den Händen der Knechte des Philisterkönigs war, oh ja, das war schon eng. Das war angsteinflößend. Da war ihm ganz sicher elendiglich zumute. Aber gerade da bekennt es David, als dieser Elende rief, da hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Dieses Kapitel, es kann uns, wenn wir es recht lesen, wachrütteln. In wie vielen Gefahren steckt die Gemeinde Gottes? An wie vielen Abgründen schrammen wir vorbei, vielleicht ohne, dass wir es merken. Was widerfährt uns alles in unserem Umherirren? Gefahren von außen, Nöte, Probleme, Ängste von innen. Ein bisschen schludrig leben, den anderen für die eigenen Ziele zu gebrauchen versuchen, die Antithese zur Welt vergessen. Die Welt vergisst es niemals. Gott lässt den David hier zwei Irrwege gehen. Zwei Irrwege, die David sehr unbedacht einschlug. Aber gerade in seinem Versagen bleibt David nicht liegen, sondern gerade da wirft er sich ganz auf den Herrn. Auf Gott vertraue ich. Ich fürchte mich nicht. Was sollte ein Mensch mir tun? Dieses weiß ich, dass Gott mit mir ist. Möge das auch die Erfahrung von uns als Gemeinde sein, wenn wir durch das Wort Gottes wachgerüttelt sind. Sonst merken wir das nicht. Aber gerade dann können wir es lernen, auf Gott zu vertrauen. Uns ganz auf ihn zu werfen, ohne Rückhalt. Und dann lesen wir noch etwas sehr Aufschlussreiches in Psalm 34. Dann ruft David mitten in diesem Psalm aus: Kommt her, ihr Kinder, Vers 13 ist es und die folgenden Verse. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und dann belehrt er sie. Da könnte man fragen, David, woher holst du eigentlich den Mut? Oder sollen wir sagen, die Einbildung jetzt, gerade in deiner Situation, in der du so versagt hast, andere belehren zu wollen, anderen zu sagen, wo es lang geht. Kommt, Kinder, hört auf mich. Ist das nicht verwegen? Ist das nicht Einbildung, arrogant? Nein, sondern hier sehen wir, dass ein Leiter im Reich Gottes nicht vollkommen zu sein braucht. Auch Eltern brauchen nicht vollkommen zu sein bei der Erziehung ihrer Kinder. Was verlangt wird, ist etwas anderes. Nämlich, dass man nicht so tut, als wenn man vollkommen ist, als wenn alles glatt läuft, als wenn man alles kann. Wichtig ist, dass man deutlich ist, dass man deutlich macht, dass man von der Vergebung weiß, sodass man in der Lage ist, Fehler zuzugeben. Kommt, Kinder, hört auf mich. Das sieht man auch hier bei David. Das kann auch in der Gemeinde so passieren. Und seht, dann sagt David nicht, kommt her, ich will euch jetzt mal Moral lehren. Ich will euch jetzt einmal Moris lehren. Sondern er sagt, lesen wir genau, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Das reicht. Das ist genug. Amen.